Hallöchen, liebe Leute. Ich mach's ganz kurz. Mein Name ist Dom Schott und ihr ahnt vielleicht schon, was hier gerade gleich wieder passieren wird, weil es ist schöne Tradition in der Welt von Okay Cool, wenn mal wieder in der Reihe Okay Cool holt nach. Ein großer Klassiker von mir zum allerersten Mal gespielt und nachgeholt wurde, dass das Vorgeplänkel, das Warm-up für diesen Titel, frei verfügbar wird, während die Hauptbesprechung des Titels für die Unterstützerinnen und Unterstützer erscheint. Und genauso ist es heute auch passiert in diesem Moment. Ich habe nämlich durchgespielt und endlich nachgeholt Prince of Persia, The Sands of Time, ein 3D-Plattformer aus dem Jahr 2003. Für viele Menschen sogar der 3D-Plattformer schlechthin, ein Höhepunkt des Prince of Persia-Franchises, für manche sogar ein Höhepunkt des Genres selbst. Ich habe diesen Klassiker nun endlich gespielt, nachgeholt, bis zum Abspann getrieben und teile meine Eindrücke gemeinsam mit meinem Mitstreiter Martin Dietrich von Decode, der dieses Franchise ganz hervorragend kennt, und beantworte in diesem Podcast die Frage, wie gut denn dieser Titel nun gealtert ist. Diese Besprechung und die Beantwortung dieser Frage ist jetzt in diesem Moment erschienen für alle Supporter von Okay Cool bei Steady, und um diesen Tag zu feiern, habe ich das Vorgeplänkel, das vor einigen Wochen erschienen ist, gratis hier für euch da draußen rausgestellt, damit ihr ein kleines Geschmäckle bekommt, was der Steady-Programmkatalog so zu bieten hat. Und wenn euch das gefällt, dann könnt ihr in die Folgenbeschreibung gehen und findet einen Link zur Steady-Seite, und da könnt ihr easy für einen 5er im Monat ein Abo abschließen und bekommt die ganze Folge, die Hauptbesprechung und jeden Dienstag, Mittwoch und Freitag weitere Podcast-Formate, die von Herzen und mit viel Kompetenz und Leidenschaft produziert wurden. So, nun aber viel Spaß mit diesem Vorgeplänkel für The Sands of Time. Liebe Menschen da draußen, herzlich willkommen zu einer neuen Nachholaktion hier in der Welt von Okay Cool. Und heute mal wieder ein ganz besonderes Spiel und ein ganz besonderes Franchise im Fokus. Ich hole kurz auf die spektakulärste Art und Weise aus. Bitte ducken. Ich habe in meinem Leben bisher 2 Prince of Persias gespielt. Das allererste Spiel von 1989, in dem sich ein Prinz mit beängstigend flüssigen Bewegungen über Stachelfallen schwang und gegen Säbelkämpfer fechtete. Und dann Prince of Persia The Lost Crown von 2024, eine supermoderne, arcadige Weiterentwicklung des Originalspiels. Und aus irgendeinem Grund, und ich gestehe es und gebe es zu, dachte ich wirklich, das war's. Damit habe ich alle Prince of Persias gespielt. Ich bin up to date. Stellt sich aber heraus, es war Quatsch. Ich hatte keine Ahnung und offenbar habe ich auch eine Menge verpasst. Und das ändern wir heute, denn ich werde eines der beliebtesten Teilchen der Reihe endlich nachholen, der 2003 erschien, nämlich Prince of Persia Sands of Time. Und dabei zur Seite wird mir ein befreundeter Kollege und Journalist stehen, der leichtsinnigerweise in einer anderen gemeinsamen Podcast-Aufnahme zugab, so am Rande, ein großer Fan und Kenner dieses Spiels zu sein. Und hier ist er. Trommelwirbel, herzlich willkommen von Decode rübergeschwuppt, Martin Dietrich. Herzlich willkommen.
Hallo Dom, vielen Dank für die Einladung und vielen Dank dafür, dass ich nochmal in das Antlitz der Zeit blicken darf und über Sands of Time sprechen kann.
Ohne Witz, ich möchte das direkt den Leuten übersetzen. Wir sehen uns ja gerade, ihr da draußen könnt es nicht sehen, das ist auch nicht schlimm, ihr verpasst nichts außer eine Sache, und von der erzähle ich jetzt. Als wir uns hier, Martin, vor ein paar Minuten zusammengefunden haben und die Kameras angingen, hattest du um dich herum eine andere Aura als sonst? Wir treffen uns ja regelmäßig für die Cooldown-Aufnahmen, ne? Unser gemeinsames Format zwischen Decode und Okay Cool. Und da bist du auch voller Freude dabei. Aber heute ist es eine andere Freude. Und ich sehe das und weiß direkt, toll, ich muss kein schlechtes Gewissen haben, dich für diese Reise verhaftet zu haben.
Das stimmt, das stimmt. Ich habe mir sogar dann als auch noch mal kurz extra noch mal ein bisschen reingeschaut in das Spiel, damit ich auch nichts irgendwie übersehen habe. Aber natürlich ist es auch schon ein paar Jahre her, wo ich das letzte Mal durchgespielt habe, noch mal ein bisschen die Erinnerung aufzufrischen. Und da komme ich auch immer direkt in eine schöne Stimmung, wenn ich das Spiel sehe und höre.
Für alle, die neu sind in der Welt von Okay Cool und nicht wissen, was hier gerade passiert. Wir sind im Vorgeplänkel. Das bedeutet, wir werden ein bisschen das Spiel einordnen, um das es gehen soll in dieser Nachholaktion. Martin hat vielleicht sogar noch einen guten Tipp zum Ende der Aufnahme für mich, den ich berücksichtigen darf. Wir sprechen über das Cover des Spiels, ganz kurz zumindest, weil ich das spektakulär finde. Und dann geht's auch los. Es ist ein Warm-up, weil ich habe noch nicht gespielt. Es geht hier um die Erwartungshaltung und die Einordnung. Und dann legen wir los. Und jetzt, apropos, da kommen wir schon zum ersten spannenden Ding, die Sache mit der Einordnung. Martin, ich habe mich nochmal eingelesen, ohne mich selbst zu spoilern, aber was diese Franchise-Geschichte angeht, und das ist ja wirklich versehentlich hier ein Teil, der an einer ganz spannenden Stelle dieser Franchise-Geschichte steht. Wenn ich mir das richtig aufgeschrieben habe, ist es wie folgt. Sands of Time, über das wir jetzt sprechen werden, erschien, wie gesagt, 2003, entwickelt von Ubisoft Montreal und läutete, und das ist das Spannende, eine Kehrtwende für das Franchise ein. Ich habe schon gesagt, 1989 erschien das Originalspiel, erfunden und gemacht von Jordan Mechner, technisch spektakulär dank Rotoskopie, also Abfilmung echter Menschen, ich glaube sogar seines Bruders, beim Klettern, was dann übersetzt wurde in die Spielgrafik. Das habe ich wirklich als kleiner Furz gespielt, da war ich 4 oder was, oder 5, eine meiner ersten Spielerfahrungen. Ich war damals völlig hin und weg, dazu kommen wir nachher nochmal. 1993 dann, also 4 Jahre später, erschien Prince of Persia 2, Shadow of the Flame, nie gespielt. Mein Eindruck ist so in der Recherche, Fußnote der Geschichte, war auch da, aber jetzt nichts, wo Leute nachts schreiend aufwachen und sagen, Mensch, war das toll. Und jetzt kommt der wichtige Punkt. 1999, 4 Jahre vor Sands of Time, erschien bereits das erste Prince of Persia in 3D. Und zwar hatte es den klangenden Namen Prince of Persia 3D, war ein absoluter Misserfolg. Ich habe nachgelesen, Leute spielten das und sagten, nee, das war keine gute Idee, Freunde. Dann hat sie das Franchise 4 Jahre erholt und dann sind wir wieder bei Sands of Time jetzt im Jahr 2003. Das Spiel erschien in jenem Jahr unter Mitwirkung auch wieder von Jordan, der hat da mit gebrainstormt und was auch immer, sie im Meeting blicken lassen. Und das war ein gigantischer kommerzieller Erfolg und Auftakt, und das hat mich völlig überrascht, weil ich das wirklich nicht wusste, eines neuen, wenn man so möchte, glorreichen Kapitels für das Franchise, denn nach Sands of Time erschienen bis 2005 noch 3 weitere 3D-Titel, die in diesem Universum spielen, also eine Quadrilogie oder was, aufgebaut auf dem Erfolg von Sands of Time. Und jetzt, Martin, ist meine Frage an dich, nachdem ich dieses Grundgerüst gebaut habe, wie und wann bist du denn in die Welt von Prince of Persia reingekommen? Warst du auch seit 89 dabei? Wann beginnt deine Geschichte mit diesem Spiel?
Ja, dann auch etwas später tatsächlich nach der Veröffentlichung von Sands of Time. Weil 89 gab es mich noch nicht. Und ich habe auch dann nie in das ganz originale Sands of Time reingeguckt. Ich kenne es natürlich, auch für seine technischen Errungenschaften. Aber tatsächlich, ich müsste so zwischen 8 und 10 Jahre alt gewesen sein, wo ich dann Kontakt mit Sands of Time hatte. Das heißt, es war so ungefähr 2004, 2005, 2006. Irgendwo in dem Zeitraum habe ich das erste Mal Kontakt mit Sands of Time gehabt. Damals, das kann ich glaube ich heute sagen, es war eine DVD, die womit mit Filz draufgeschrieben war.
Nein.
POP, Sands of Time. Er stand da drauf, weil es gab einen Arbeitskollegen der bei meiner Mutter gearbeitet oder mit meiner Mutter zusammengearbeitet hat, der war auch ein großer Videospielfan und er hatte ab und zu auch Sicherheitskopien rumliegen.
Klar.
Natürlich auch immer das Original besessen.
Natürlich, man weiß ja nie, was ist. Alles nochmal lieber kopieren.
Ja, richtig, klar, richtig. Ja. Und hat mir dann netterweise dazu auch Zugang gegeben. Und da habe ich dann dieses Spiel gespielt, weil ich dann auch empfohlen bekommen habe, tatsächlich, oder gesagt, hier, das ist echt cool und das sieht wahnsinnig gut aus. Das weiß ich auch noch, so wurde es mir empfohlen. Das ist quasi der Grafikhammer. Ist ja dann interessanterweise ja wirklich dann auch eine Fortsetzung von dem Ursprungs Prince of Persia, das schon immer technisch dann irgendwie ja so ein bisschen wegweisend war. Und es war dann auch noch eine zweite Erinnerung, die ich damit sehr tief verbinde. Es war nämlich zu dem Zeitpunkt, hatte ich schon einen PC gehabt, aber der war sehr, sehr schwach, hardware-technisch. Der hätte auch Prince of Persia Sands of Time nicht gepackt. Aber mein Vater, der hat noch einen stärkeren PC besessen. Und sein PC, der hat sich in unserem Wohnzimmer befunden zu diesem Zeitpunkt. Und der war in so einem Schrank drinne. Und dann hat man immer so diese Schranktür geöffnet. Und das war wie so auch so in eine neue Welt, so wie in Narnia eintreten, so ein kleines bisschen. Jetzt betritt man die Fantasy-Welt. Und da durfte ich dann auch, nachdem ich darum gebettelt habe, dann auch den PC meines Vaters dafür benutzt, um dieses Spiel zu spielen. Und das war dann wirklich so, man macht diese Schranktür auf und dann zieht man auch so, mein Vater hat dann, glaube ich, auch sogar selber was eingebaut, damit man dann diese Tastatur, die war dann sozusagen auch in diesem Schrank mit eingebaut und die konnte man so herausziehen. Also als Kind war das dann so, ne, das war Hightech irgendwie gefühlt. Und da habe ich dann dieses Spiel gespielt, was auch, glaube ich, in meiner Erinnerung auch nicht perfekt lief. Also mein Vater hat jetzt auch nicht den High-End-PC gehabt, aber es lief auf jeden Fall. Und ich war davon dann direkt auch am Anfang technisch auf jeden Fall auch sehr begeistert, wie es ausgesehen hat. Es hat ja auch direkt auch am Anfang so eine CGI-Sequenz. Die sieht natürlich immer wahnsinnig gut aus, ne? Immer wie ein Animationsfilm. Heutzutage, wenn man nochmal drauf blickt, naja, auch nicht ganz. Aber dann, wenn man es auch ins Spiel geht, hatte ich sowas vorher auch noch nie gesehen. Also auch diese Raucheffekte, die Wassereffekte, die ich damals gesehen habe. Und das war schon ziemlich cool. Und so bin ich dann halt erst ein bisschen später hinzugekommen. Ich wusste dann gar nicht auch um der Geschichte. Für mich war dann zu diesem Zeitpunkt das nur Prince of Persia war bloß das. Ich kannte damals auch noch gar nicht, dass das Ursprungs und auch die Geschichte, dass es auch der zweite Versuch ist, das Spiel überhaupt oder diese Franchise in 3D zu bringen. Das war mir auch gar nicht bewusst. Und ich habe es jetzt auch erst im Nachhinein auch nochmal herausgefunden, dass es ja wirklich von Ubisoft Montreal ja stammt. Und zu diesem Zeitpunkt war das Montreal-Studio von Ubisoft noch relativ jung. Also es wurde auch in den 90ern erst gegründet und die hatten erst viele solcher Lizenztitel umgesetzt und noch kein eigenes Spiel. Und Sands of Time ist tatsächlich das erste große Spiel von Ubisoft Montreal. Und es ist ja heute das Kronjuwel irgendwie von Ubisoft, die ganzen großen Franchises von Far Cry und auch Assassin's Creed halt übernehmen. Aber sozusagen Sands of Time war deren erster wirklich Erstlingswerk, wo die vollkommen selber kreative Freiheit hatten und das erste Mal eine eigene Franchise auch neu gegründet haben.
Ja, es gab noch einen großen Paukenschlag vorher im Portfolio von Ubisoft Montreal, ein Jahr vorher erschienen, aber in Zusammenarbeit mit Microsoft Game Studios, die da als Publisher gearbeitet haben, und zwar Splinter Cell 2002. Ja, habe ich nie gespielt, Martin. Aber das wäre irgendwann mal...
Das ist auch,
mal
übrigens, da kann ich direkt die Folge danach machen, da bin ich auch sehr großer Fan davon.
Sehr gut. Ah, toll, das werde ich mir direkt mal merken. Aber ja, das ist dann hier der erste große eigene Eintrag. Und ich muss noch mal ganz kurz zurückrudern zu dem 89er-Titel, weil du offenbart hast, du hast den nie gespielt. Du kennst ihn als Chronist quasi jetzt in der Rückschau mal draufgeschaut. Aber ich muss es noch mal unterstreichen. Ich weiß natürlich nicht, ob das heute noch wirkt. Wahrscheinlich ehrlich gesagt nicht, wenn man spielt. Aber um das noch mal hervorzuheben, das war damals wirklich ein besonderer Moment, dieses Prince of Persia von 89 zu spielen. Weil vor allem dieses Spiel, klar, technisch, wie gesagt, beeindruckend, Rotoskopie, flüssige Bewegung, aber das habe ich, glaube ich, noch gar nicht gerafft als Kind. Was aber hängen geblieben ist, ist dieser wahnsinnige Gore. Und ich bin neugierig, das werde ich dann herausfinden, ob sich das bei Sands of Time irgendwie fortsetzt. Weil wenn unser Prinz in dem 89er-Spiel einen Sprung nicht hinbekam und landete da nieder in einer Stachelfalle, dann sah man, wie sich die Stacheln durch seinen Leichnam durchgebohrt haben und er auch blutete. Und das war ziemlich krass für ein Kind, was Anfang der 90er sonst nur so Monkey Island und Day of the Tentacle gespielt hat. Selbst so ein Sierra Kings Quest zeigt ja nicht so eine Art von Gore. Und das war krass. Und ich habe sogar gesehen, Martin, beim Reinskippen, um mir ein Bild davon zu machen, dass Prince of Persia 3D von 1999 hat tatsächlich auch so Gore-Versatzstücke. Ich sah ausgerechnet in der Szene, in der ich reingeskippt habe, wie einem säbeltragender Gegner der Kopf abgeschlagen wurde vom eigenen Säbelschwung. Also das ist bei Prince of Persia 3D, wie gesagt, nicht bei Sands of Time, aber ich merke beim Sprechen, ich trage eine kleine Hoffnung in mir, dass Sands of Time ein bisschen brutal ist. Kannst du mich da schon glücklich stimmen oder sagst du...
Da muss ich leider deine Erwartungen ein bisschen zurückziehen. Tatsächlich, Sands of Time orientiert sich sehr, sehr stark so an diese Tausend und eine Nacht Geschichten. Also die westliche Interpretation gerade dieser Tausend und eine Nacht Geschichten, ne? Wenn man doch sowas an Aladdin denkt von Disney, das ist sehr stark davon mit beeinflusst und da auch von der Stimmung, die es erzeugen soll. Und deswegen ist es ja wirklich Märchen. Das ist ein Märchen, was erzählt wird. Das heißt auch die Gewalt, die man hier sieht, es gibt ein bisschen was. Man sieht auch an ein paar Stellen Blut und das ist dann sehr bewusst eingesetzt, dass hier, hier wird was geblutet, hier Schmerzen werden empfunden, aber es ist an sich kein Gore. Interessanterweise, das müssen wir aber dann erst wahrscheinlich dann, nachdem du es durchgespielt hast, sagen, ob du Bock hast auf die Fortsetzung, weil Warrior Within, dann der offiziell zweite Teil dieser dann Trilogie. Also es gibt selten ein Spiel, glaube ich, auch in der Spielegeschichte, die so einen tonalen Turn genommen haben. Nicht gameplay-technisch, sondern einen tonalen Turn genommen haben, weil das Spiel kam, glaube ich, 2005 raus, zwei Jahre später. Und das ist so sehr verhaftet in die 2005 New Metal-Richtung. Jetzt ist alles düster, jetzt wir sind erwachsen. erwachsen, aber so diese jugendliche Interpretation von wir sind erwachsen. Und da wird es richtig gory. Und das ist so, das ist so interessant in der Rückschau, aber auch so merkwürdig. Also Teil 1 und Teil 2 unterscheiden sich von der Art und Weise, wie sie die Geschichte erzählen, wie sie ihre Charaktere auffassen, wie sie Gewalt darstellen, wie sie Verlust und Konsequenzen darstellen, so stark voneinander. Der zweite Teil ist so pubertär in seiner Darstellung. Das macht es aber auch super interessant.
Spannend.
Ich will's jetzt nicht, es ist auch schlechter irgendwie auf der gewissen Art und Weise. Ich finde dann den ersten Teil auch stilsicherer, deutlich stilsicherer. Aber der zweite Teil ist doch super interessant. Aber das kannst du es auch erst genießen, wenn du den ersten Teil gespielt hast, weil dann siehst du diese Unterschiede. Und da musst du leider warten, wenn du erst den zweiten Teil spielst. Da kriegst du richtig viel Gore.
Übrigens, eine überraschende Erkenntnis, die ich auch bei der Recherche hatte, von dem rollenden Kopf von 3D mal abgesehen, Director des Spiels war Patrice, tja, und jetzt ist die Frage,
Désilets.
Und jetzt ist die Frage für die Leute da draußen, Moment mal, es fühlt sich so an, als hätte ich den Namen schon mal gehört, ja, Donald Duck Going Quakers.
Natürlich, natürlich.
Im Jahr 2000. Aber vor allem, Leute, uns ist es klar, 2007 Assassin's Creed, 2009 Assassin's Creed 2, 2010 Assassin's Creed Brotherhood und 2019 Ancestors the Humankind Odyssey. Okay, was auch immer. Habe ich nicht gespielt, ich weiß, was es ist, aber ging an mir vorbei. Also, namhafter Name, die Erwartungshaltung ist groß. Jetzt muss ich nochmal nachfragen, Martin, du hast schon erzählt von dieser wunderbaren Anekdote, wie dieses Spiel in dein junges Leben trat, begleitet von Sicherheitskopien und einem Schrank mit Tastatur, der sich magisch öffnete. Was ist es denn aber, dass dieses Spiel nicht über die Jahre dann einfach gelandet ist, irgendwo auf Festplatte D deines Herzens, wo man nur noch selten reinschaut, sondern du ja sogar im Jahr 2026 jeden Vorwand geradezu aufdringlich nutzt, von diesem Spiel zu erzählen. Also was ist es? Warum hat das so Spuren hinterlassen?
Ich glaube zum einen, weil es auch meinen Spielegeschmack ein Stück weit mitgeprägt hat, insbesondere jetzt, wenn man von Gameplay-Perspektive sich das anschaut, wie Klettern und Geschicklichkeitsaufgaben inszeniert sind. Also das gerade in modernen Spielen ist ja das Klettern keine große Herausforderung mehr. Meistens hat man ja irgendwas, ist gelb oder blau irgendwie angemalt, genau die Kanten, die man eben beklettern kann, gerade in großen Open-World-Spielen, weil die ja so natürlich voller wahnsinniger Grafiken sind und Objekte, wo man gar nicht wüsste, welche Objekte kann ich denn jetzt beklettern und welche nicht? Und da hilft man sich meistens dabei, sie irgendwie mit einer gelben Farbe zu beschmieren, um das zu finden. Das braucht alles Sense of Time nicht. Da gibt es solche Hilfestellungen nicht. Und man muss sich selber so ein bisschen den Weg suchen. Es ist trotzdem sehr linear und das Spiel sagt dir ganz klar, hier musst du entlang. Aber das gibt dir diesen Hinweis und dann musst du selber gucken. Und das fand ich schon immer, gerade dann als Kind war es natürlich für mich eine Zeit lang sehr herausfordernd, weil ich auch das auf Tastatur tatsächlich gespielt habe. Und das wäre mein erster Tipp. Spielt's auf jeden Fall, glaube ich, mit Gamepad. Das spielt sich, glaube ich, deutlich besser. Und das ist dann halt auch, dass man selber sich diesen Weg suchen muss. Du kriegst, häufig sind die Level und die Räume so aufgebaut. Du befindest dich an einem Punkt, dann gibt's eine Kamerafahrt. Da musst du hin, das musst du erreichen. Du siehst, die Kamera führt dich so ein bisschen entlang, wo du entlang springen musst, wo du den Wandlauf machen musst, welche Schalter du betätigen musst. Aber das war's einmal und dann guckst du selber. Und das fand ich immer wahnsinnig befriedigend, mir das dann selber herauszusuchen und dann selber herauszufinden, wo muss ich denn lang, was funktioniert, was nicht. Und das ist ja auch durch diese tolle Zeitreisemechanik. Jedes Mal, wenn du einen Fehler machst, kannst du mit deinem durch der Zeit kannst du auch jederzeit zurückspringen. Also es gibt natürlich da auch eine Begrenzung, dass du das nicht ewig machen kannst, damit es auch ein bisschen herausfordernder natürlich am Ende bleibt. Das heißt, du kannst Fehler machen, du kannst mal daneben springen, du kannst das Timing mal verhauen und dann kannst du aber trotzdem es noch mal probieren und dadurch kannst du dir selber so einen Raum erschließen. Und das fand ich immer ziemlich ziemlich toll einfach, wie dann man wirklich jeden Raum, den man betritt, jeden Thronsaal, den man da irgendwie entlang schleift, jede Falle, die man irgendwie das erste Mal sieht, die so selber so ein bisschen zu erarbeiten und dann so ein bisschen selber dieses Timing herauszufinden. Und da gibt dir das Spiel genügend an die Hand, dass du sagst, okay, ich weiß, was du von mir willst, aber nicht so viel, wie es eben in heutigen modernen Spielen so ein bisschen ist. Deswegen fand ich das immer wahnsinnig befriedigend so als Spielerlebnis, aber auch halt diese Märchenstimmung, die hat's bei mir auch total total gut funktioniert und wie diese Geschichte erzählt wird. Die ist natürlich auf einerseits kann man die auch sehr viel stark kritisieren, wie hier halt natürlich mit dem Orient in Anführungszeichen umgegangen wird, auf welche Stereotypen es zurückgreift, gerade auch natürlich was Farah angeht, die weibliche Hauptrolle im Spiel. Die ist natürlich sehr stark einerseits sexualisiert, was auch hier interessanterweise als Kind, ich fand, es war für mich die wunderschönste Frau, die es zu dem Zeitpunkt gegeben hat. Und ich wollte mehr von ihr auf jeden Fall. Und das ist natürlich, das muss man kritisieren, wie das Spiel damit umgeht. Einerseits ist es natürlich trotzdem auch eine sehr starke Persönlichkeit und sie bleibt nicht das irgendwie ein Sexsymbol oder so. Das macht dann tatsächlich die Spiele danach teilweise auch noch ein bisschen schlimmer. Die machen das noch eindeutiger, wohin die Reise da gehen soll. Aber ich fand alleine, wie diese Zeitreisegeschichte erzählt wird und wie dieser Prinz auch als Figur gezeichnet wird, weil er ist natürlich auch ganz klassisch am Anfang, er ist der egoistische, von sich selbst überzeugte junge Krieger, der seinem Vater gefallen will und deswegen sich in Gefahren begibt, in die er sich niemals hätte begeben sollen, halt einfach auch Sachen macht, die man nicht machen soll und dann im Laufe der Geschichte halt lernt, Verantwortung zu übernehmen. Und das hat eine wunderbare, allein durch die Zeitreise hat das ein wunderbares Loop und ein wunderbares befriedigendes Ende. Also ich finde auch, wenn du das durchgespielt hast, ich hoffe mal, das funktioniert so ähnlich wie bei mir auch noch, ich sage, ach, toll, da ist eine Schleife, da hast du eine Geschichte toll zu Ende erzählt, die nicht irgendwie so hängt irgendwo, ne? Das ist eine, von vorne bis hinten, dadurch, dass es am Ende irgendwie auch ein Loop ist, eine Zeitreise, geht das wunderbar auf, finde ich. Und dass es heute noch eine Geschichte ist, die ist sehr klassisch, wenn man schon mal irgendwas in der Richtung erlebt hat, dann kennt man die Spots, die die Geschichte erzählen muss und die Wendungen, die Geschichte irgendwie erzählt. Aber ich finde, das macht's wahnsinnig gut. Also es ist das Was ist ja nicht besonders interessant, aber wie es erzählt, finde ich, das macht wahnsinnig viel Spaß und man ist dann so befriedigend zurück und hat dann so, ach schön, das geht so wunderbar auf.
Ich finde das ganz toll. Wir haben so eine Situation, die man nur noch kennt, so von früher aus der Erinnerung von so Schulhofzeiten vor dem Internet. Du hast bereits ein Spiel gespielt, das mich interessiert. Und erzählt schon so ein paar Schlaglichter aus der Geschichte und auch aus dem Feature-Katalog, ne, Stichwort der Dolch mit Zeit zurückspulen und was, die mich richtig neugierig machen, während ich noch nicht gespielt habe und nur Folgendes weiß über die Geschichte, nämlich das, was auf der Packungsrückseite steht. Ich lese vor, Achtung, angezogen durch die dunkle Macht eines magischen Dolches bringt der Prinz schreckliches Unheil über das Königreich.
Ja, super das langweilig,
war's.
Ne?
Aber das war's.
Und das Ding ist, mehr ist es eigentlich von dem, wenn du aufzählst, was dort passiert, ist es auch eigentlich gar nicht. Aber es ist dann wirklich, wie die Art und Weise das macht, weil das ist, glaube ich, auch, was ich sehr mag. Es gibt halt, der Prinz erzählt quasi im Nachhinein diese Geschichte und tritt halt als Ich-Erzähler auf. Er sagt quasi hier, ne, wie in einem Martin Scorsese-Film oder so, ne, es gibt jetzt so diesen Erzähler, der über der Handlung schwebt. Es ist aber der Prinz, der schon alles erlebt hat und nochmal das rekapituliert, mehr oder weniger. Und das finde ich, es ist klassisch, aber ich finde es cool.
ganz klar inspiriert von Dragon Age 2, das hat ja genau auch diese Rahmung, ne?
Ist richtig, ja ganz klar. Auch eine super erzählte Geschichte. Das war es auch nicht so interessant, aber das Wie finde ich auch da toll.
Apropos interessant, Martin, ich habe eine Information für dich, die dich vielleicht glücklich machen wird, vielleicht ist es dir auch egal, das finden wir jetzt heraus. Du hast schon gesagt, ne, spiel das Spiel auf jeden Fall mit einem Gamepad dann und mitgedacht war ja noch der Halbsatz, weil du wirst es ja am PC spielen. Folgendes, das Spiel erschien für den PC, PlayStation 2, Xbox, GameCube und Game Boy Advance. Ich würde wahnsinnig gerne sagen, ich spiele es auf dem Game Boy Advance, aber das wär zu krass. Nein! In diesem Moment, Martin, wenn wir sprechen, ist eine Postkutsche. Oh, Postkutsche ist nicht schlecht, ehrlich gesagt. Das
ist nicht schlecht.
Merkt mal als Format.
Schreib das auf, ja.
Sehr gut, das ist Gold. Ist eine Postkutsche in der Bundesrepublik Deutschland unterwegs und bringt mir eine PlayStation 2 Version dieses Spiel nach Hause. Weil ich habe, also die Idee kam ja auch erst jetzt wirklich vor ein paar Stunden, ehrlich gesagt. Ich wollte es auf dem PC spielen, weil da gibt es, das kann man noch kaufen, easy. Aber dann fiel mir ein, ich habe jetzt schon seit längerer Zeit wieder eine funktionierende PlayStation 2 mit Memory Card und allem, mit einem Adapter, damit das Bild nicht verzogen wird auf meinem PC, auf meinem Bildschirm, auf dem Fernseher. Dann kaufe ich mir das doch für PlayStation 2 und das Ding kostet plus, also inklusive Versandkosten 8,39 €. Und dann denke ich mir, das kann man machen. Und ich freue mich da richtig doll drauf, das auf der Original-Hardware zu spielen, Martin. Freust du dich oder ist es dir egal?
Ich kenne halt,
dir egal.
Es
okay,
ist mir relativ
klar.
Egal, weil du...
Also, war es wirklich?
Also ich, es ist ja das relativ gleiche Spiel, würde ich sagen, hoffe ich. Also,
du freust dich jetzt, weil ich da so rangehe an die Originalgeräte.
Ach. Also ich habe natürlich der PC-Version irgendwie nochmal die großen nostalgischen Gefühle. Auch wenn am Ende, ich glaube, die Version sich hoffentlich nicht unterscheiden. Es ist das ist ja auch noch die Videospiel-Ära, wo ab und zu halt auch sich die zwischen die Versionen, die Spiele hießen gleich, aber waren je nach, ob es auf der Xbox war, auf der PlayStation oder auf dem PC, komplett andere Spiele. Ich glaube, das ist hier nicht der Fall. Weil das ja auch alles vom gleichen Entwickler dann irgendwie stammt. Aber es hat zum Beispiel bei Splinter Cell, wenn du jetzt sagen würdest, ich habe Splinter Cell Double Agent für die Xbox, für die originale Xbox oder für den PC, dann sprechen wir über komplett andere Spiele. Ne? Und das ist auch mal wichtig zu wissen. Und in dem Fall, aber ja, an sich schön, vielleicht gibt es ja sogar ein paar Extras oder so, oder das Spiel macht noch ein paar Sachen, aber da hast du auf jeden Fall die Tastatur-Gamepad-Frage, hast du ja in dem Fall nicht. Und das ist ja schon mal gut, dass du dir nicht irgendwie denkst, gibt es hier irgendwie eine bessere Eingabemethode, sondern nee, es gibt ja bloß eine und die erlebst du.
Toll. Apropos Verkauf, phänomenale Zahl. Das Spiel, ich habe Zahlen gefunden, hat sich zehn Jahre nach Release gab es eine Meldung. Das Spiel hat sich über 14 Millionen Mal verkauft, völlig abgefahren. Außerdem sollte ein Remake entwickelt werden. Das wurde aber ganz frisch noch dieses Jahr gecancelt. Ist weg, ist tschüss. Macht dir das traurig, Martin? Ja. Was macht das mit dir?
Okay. Das macht mich sehr traurig. Also ich habe mich da auch sehr gefreut. Natürlich, einerseits, ich kenne das Spiel ziemlich gut, natürlich das Original. Und wenn man jetzt ein Remake davon macht und dann das Level-Design einfach übernimmt, dann ist so ein bisschen, aber an sich das Ganze auch nochmal vielleicht in einem neuen Gewand ein kleines bisschen zu erzählen, mit moderner Grafik, vielleicht auch ein paar Story-Anpassungen oder Ergänzungen, gerade auch um es an moderne Gameplay-Gewohnheiten anzupassen. Das hätte ich mir schon gerne angeschaut. Es war jetzt nur so, wo das Spiel auch vorgestellt wurde, wenn man das erste Mal auch Bildmaterial bekommen hat. Das sah alles ein bisschen komisch irgendwie aus. Man hat gesehen, das war jetzt nicht das allerhöchste Budget, was da Ubisoft reingebuttert hat. Und dann gab es ja auch die Ankündigung, dass es einen Entwicklerwechsel gab, dass tatsächlich dann Ubisoft Montreal, das Ursprungsstudio, sich das dem nochmal befasst. Und es war vorher, glaube ich, auch tatsächlich ein in Asien beheimatetes Ubisoft-Studio, war da hauptsächlich dafür verantwortlich. Und denen wurde das halt weggenommen. Und das wurde es auch nochmal technisch nochmal überarbeitet. Aber das Ganze hätte wohl dann nochmal so viele Ressourcen gefressen. Und man glaubt wohl nicht mehr so stark an die Marke, dass dann Ubisoft letztendlich gesagt hat, nee, es wird komplett eingestellt jetzt. Und da war ich schon wirklich traurig, weil ich hätte es mir gerne nochmal erlebt. Weil ich erfinde allein diese Art der Märchenerzählung, das gibt's viel zu selten in der Videospielwelt. Mhm. Weil man hat entweder halt eine diese super ernste oder man hat irgendwie so ein bisschen, eher so ein bisschen, weiß ich nicht, cartoonig, locker leicht, das vielleicht ein bisschen aufzugreifen. Aber so ein Märchen, finde ich eigentlich, ist auch eine Herangehensweise, die es viel zu selten gibt. Und das hätte ich gerne nochmal erlebt.
Ja, und das übrigens siehst nicht nur du so, das Spiel hat, ich habe schon angerissen, ganz viele Fans bis heute, auch damals schon waren die Menschen angetan von dem Spiel, als Zeitzeugen quasi, in der Presse kann man bis heute noch völlig begeisterte Kritik nachlesen. Ich möchte zitieren, zum Beispiel stellvertretend 4Players damals, Zitat, Jordan Mechner schuf 1989 mit Prince of Persia ein kleines Meisterwerk. 14 Jahre, zahlreiche Technikevolutionen und einen eher misslungenen Versuch, den Prinzen in eine 3D-Welt zu setzen. Später hat sich Ubisoft, hier übrigens noch auseinandergeschrieben, auf der PlayStation 2 daran gemacht, das Märchen zu neuem Leben zu erwecken, ohne den Geist des Originals zu verlieren, und das mit beachtlichem Erfolg. Zitat Ende. Also die Leute waren begeistert, und apropos begeistert, bin ich oder wäre ich auch als Teenager gewesen, wenn ich die Spielepackung im Supermarkt gesehen hätte. Martin, ich muss dir sagen, wenn wir mal ganz kurz auf die Spielepackung gucken, gerne PC oder PlayStation oder Xbox, weil die Nintendo GameCube Cover-Variante sieht ein bisschen anders aus, aber wen interessiert schon GameCube? Toll! Also, was sieht man? Ich beschreibe es ganz kurz. Man sieht einen im Bildmittelpunkt als Höhepunkt gleichzeitig den wahrscheinlich dann Prinzen von Persien da, einen jungen Mann mit langen braunen Haaren und muskulösem Körper und so einer Haremhose oder wie die heißen und einem Säbel. Er hängt an einer Wand in einer unmöglichen Art und Weise, wie Spider-Man so ein bisschen, und guckt uns entschlossen böse an. Der Säbel ist bereit in seiner Linken, überraschenderweise, er scheint Linkshänder zu sein oder keine Ahnung. Und richtig tolles Detail, auf der Säbelklinge, so ein breites Schnittfeld, sieht man die Spiegelung einer dämonischen Kreatur, die sich uns entgegenzukratzeln scheint. Toll, keine Ahnung, was das bedeuten soll. Der Säbel wirbelt auf, eine Prise Sand, großartig, schließt nämlich damit den Kreis wieder zum Spieletitel Sands of Time, also alles ergibt hier Sinn. Und vielleicht noch schließlich im Hintergrund, wo er rumkraxelt, sieht man so eine Bagdad-Silhouette, sage ich mal, Türmchen, ne? Wie man sich's vorstellt, wo ich sofort als Originalfan quasi ans allererste Prince of Persia denke, weil da sieht man viele dieser Türmchen. Das ist das Cover und ich muss wirklich sagen, es ist cool, es ist 2000er cool. Und macht mir gleichzeitig Kopfschmerzen, weil ich nicht verstehe, wie er an dieser Wand hängt.
Das wirst du dir ein paar Mal denken. Also der Prinz,
okay, sehr gut,
der kann absolut unmögliche Stunts vollführen. Gerade dieser Wandlauf ist schon absolut unmöglich. Das fand ich damals als Kind wahnsinnig auch cool und irgendwie, hat er Superkräfte? Wie geht das? Weil er kann wirklich so 5 Meter eine Wand waagerecht entlang laufen und dann abspringen davon und sich dann auch quasi da wirklich von Wand zu Wand springen, um immer höher zu kommen, ohne sich irgendwo festzuhalten. Das ist schon der Wahnsinn. Der kann wirklich die Physik kurzzeitig außer Kraft setzen. Aber das sind wirklich Moves, die du auch im Spiel machen kannst. Und das ist wirklich auch was sehr, sehr Cooles. Man muss ja auch noch ein weiteres Detail, was du noch nicht weißt, aber ich kleide es dir ein kleines bisschen spoilern, weil es ist nur ein kleines Detail, bitte, was ich aber auch in Spielen immer toll finde, wenn das Spiele machen, ist nämlich, ne, man sieht hier, der Held, der ist ja quasi oberkörperfrei. Das ist aber nicht so am Anfang des Spiels, sondern du wirst am Laufe des Spiels wird der Prinz immer verletzter sein, wird er immer mehr Kleidungsstücke verlieren, weil er sich irgendein Gefecht begibt, wird immer mehr Narben und halt auch Blutergüsse irgendwo in seinem Körper haben, je weiter er im Spiel voranschreitet. Das heißt, man sieht anhand des Zustandes seines Körpers, wie weit du im Spiel bist. Das machen echt wenige Spiele, finde ich. Es gibt auch noch so ein Batman, die Batman Arkham Titel machen das zum Beispiel auch, dass man am Kostüm von Batman oder am Outfit da irgendwie auch sieht, wie weit man im Spiel ist, welche Dellen da schon dran sind, und das hat man hier auch im Spiel, dass der Prinz am Anfang noch eine richtige Kluft anhat, also auch einen Oberkörperteil und noch so einen kleinen Mini-Brustpanzer, der so, glaube ich, aus Lederstücken besteht, und den verliert er im Laufe des Spiels. Und diesen Oberkörperfrei-Look, den hat er erst recht spät im Spiel. Und allein das finde ich irgendwie auch, dass du diese Transformation des Helden, ja, siehst du dann auch sehr stark, weil natürlich sich auch sein Charakter im Laufe des Spiels weiterentwickelt, dass er halt seine Fehler erkennt, so ein bisschen reifer wird, und das merkt man dann eben halt auch am Körper direkt.
Toll. Apropos reifer, als du dann etwas älter wurdest und einige Jahre nach dem Release von Sands of Time und deinem Erstkontakt ins Land gezogen waren, gab es ja, nehme ich an, für dich und viele andere Menschen großartige Neuigkeiten, denn wir sind im Jahr 2010, Sands of Time, der Kinofilm, erschien, holy shit, Regie Mike Newell, produziert von Jerry Bruckheimer, kennen wir alle von King Arthur, und Jake Gyllenhaal in der Hauptrolle, das ist der von... Oh, jetzt habe ich den Namen einer meiner Lieblingsfilme vergessen.
Johnny Darko?
Nein, doch, also mag ich auch, aber...
Prisoners?
Nein, wo er hier dem Massenmörder nachjagt.
Ist das? Nee, das ist nicht Prisoners.
Nein.
Ach, du meinst Zodiac.
Zodiac, einer der besten Filme, ja, der jemals... Ja. Unglaublich. Und ihn, und er spielt den Prinzen von Persien. Ich habe nachgelesen, der Film war... Also... Nicht Katastroph, wenn man so Kritiken glauben darf, aber war jetzt auch nicht, also weiß man nicht mehr, dass der erschien. Wie war es für dich? Warst du erste Reihe Savoy Hamburg?
Zu dem Zeitpunkt habe ich noch nicht in Hamburg gelebt. Wenn aber,
Fans reisen an. Ja.
Also ich habe den im Kino auch gesehen. Ja. Tatsächlich, weil klar, als Fan war ich da natürlich dabei. Ich habe auch schon mitbekommen, ne, dass jetzt man da nicht allzu freudig darauf geblickt hat, auch Jake Gyllenhaal in der Hauptrolle ist so ein bisschen, aber ehrlich gesagt, er sieht dem Helden eigentlich schon ein bisschen ähnlich, auch wenn er Amerikaner ist und natürlich absolut nicht persisch ist, dann hätte man aber, wie gesagt, das ist ja eigentlich schon der Ursprungsheld, nicht wirklich, und das ist schon eine sehr westliche Interpretation davon, deswegen passt das auch irgendwie. Der Film ist sehr Hollywood-like. Ich würde mal sagen, ich weiß nicht, kennst du The Scorpion King mit Dwayne Johnson?
Von Herzen.
Von Herzen, ne?
Ich mag ihn sehr gerne. Sehr.
Der ist ja, glaube ich, der spricht auch ein bisschen deine Conan-Dinge an. Ja, so ein bisschen geht er in diese Richtung. Der ist halt so ein bisschen übertrieben, dieses Hollywood-Abenteuer-Kino. So alles ein bisschen blöd und man ist irgendwie alles so eine Achterbahnfahrt, man bringt so vieles rein. Ich fand ihn aber trotzdem eigentlich... Okay, muss ich sagen. Also ich hatte da viel Spaß, weil natürlich der Film, er nimmt sich auch von allen drei Haupttiteln von Sands of Time und den beiden Fortsetzungen ein paar Elemente, baut die ein bisschen rein, erzählt trotzdem eigentlich eine neue Geschichte. Die ist noch mal ein bisschen simpler erzählt, als die Spiele es machen. Es kriegt nicht diesen Charme auf jeden Fall hin, den die Originalteile haben. Aber ich fand den trotzdem eigentlich recht kompetent umgesetzt. Und der macht irgendwie Spaß, wenn man so ein bisschen dieses alte Hollywood mag. Ne? Und ich muss sagen, ich habe danach wieder so Bock gehabt auf Prince of Persia, dass ich danach alle drei Teile noch mal durchgespielt habe. Also bei mir hat es eigentlich an sich gut funktioniert. Aber ich kann verstehen, wenn man auch sagt, das ist blöd. Aber ehrlich gesagt, ich fand gut.
Vielleicht muss ich den auch gucken, wenn ich zumindest Sands of Time gespielt habe. Vielleicht gebe ich das mir noch als Bonus. Schauen wir mal, wie es mir danach gehen wird. Und das führt mich im Grunde schon zur großen, kulminierenden Frage, die all das hier krönt, Martin. Dein letzter Tipp. Hast du irgendwas für mich, was ich noch mitnehmen soll als Wegführung? Ich möchte an dieser Stelle, und das mache ich mittlerweile in jeder Folge, fast schon seit Jahren bei Okikulo nach im Vorgeplänkel, Sina danken, mit der ich damals Silent Hill 1 gespielt habe, denn sie gab mir an dieser Stelle zum Beispiel den Tipp, immer und überall X zu drücken, und hätte sie mir das nicht gesagt, hätte ich niemals den Mini-Notiz-Pupsbogen gefunden, mit dem man in Silent Hill 1 abspeichern kann.
Ah.
Unsterblich hat sie sich dadurch in meinem Herzen gemacht, und jetzt, Martin, hast du die Möglichkeit, einen ähnlich wichtigen.
Oh, oh, es ist ja. Die Latte ist ja sehr weit oben.
Ja, tatsächlich, ja.
Also ich habe tatsächlich nur einen kleinen, aber ich glaube, der hat sich vielleicht schon erledigt, weil wenn du die PlayStation 2 Version dir gekauft hast, dann stellt sich die Frage vielleicht gar nicht, aber ich würde sie auf jeden Fall empfehlen, auf Deutsch tatsächlich zu spielen.
Ah ja, okay.
Das,
ja.
Weil Ubisoft war einer immer der wenigen Publisher, die sehr, sehr viel Geld und Ressourcen auch in die deutsche Version geflossen lassen haben. Und die haben sich hier auch wieder absolutes Hollywood-Größen quasi geholt. Das fand ich auch damals schon als Kind großartig. Sie haben nämlich Gerrit Schmidt-Voss als den Prinzen sich geholt. Der Name sagt vielleicht jetzt nicht sofort irgendwas, aber wenn er ihn hört, dann kennt er ihn auf jeden Fall. Es ist nämlich der Synchronsprecher von Leonardo DiCaprio, der wunderbar, wunderbar wirklich auf den Prinzen passt. Und natürlich, wenn du Ubisoft bist und du weißt, du hast schon Gerrit Schmidt-Voss, du hast Leonardo DiCaprio quasi für deutsche Ohren. Wer spielt dann Farah?
Warte, sag's nicht. Ja. Also Love Interest womöglich.
Ja.
Also der Knaller wäre natürlich, wenn wir im Jahr 2003 oder in der Produktion davor sind. Also es muss ja eigentlich hier Rose von Titanic sein.
Du hast Ulrike Stürzbecher, die als Synchronsprecherin von Kate Winslet natürlich bekannt ist.
Was ist denn das für ein geiler Nachname übrigens? Stürzbecher.
Becher. Stürzbecher, ne? Ist geil.
Das ist ja Wahnsinn.
Ja, und auch noch eine wahnsinnig gute Synchronsprecherin. Deswegen hat man hier wirklich das Titanic-Super-Duo hat man hier nochmal im Deutschen zu sehen. Und das funktioniert natürlich auch im Jahre 2003, hat das noch super funktioniert. Deswegen, da kann auch für mich die englische Version gar nicht mithalten, auch wenn natürlich tolle Sprecher da sind. Aber das finde ich einfach, das ist eine tolle Kombi, die beiden. Und man hat halt auch, was das Spiel macht, die haben natürlich dieses Hin und Her immer wieder. Und die haben auch dieses, lieben sie sich wirklich? Ist da was Besonderes? Ist auch aufgrund, das will ich dir noch nicht spoilern, aber aufgrund, wie die Geschichte aufgebaut ist, gibt es auch eine gewisse Feindschaft mehr oder weniger zwischen beiden, und die wird an sich in einem klassischen Hollywood-Liebesgeschichte Art und Weise schon durcherzählt, aber das machen die auch wunderbar. Deswegen auf jeden Fall die Empfehlung, das auf Deutsch zu spielen, weil das sind zwei großartige Sprecher, die auch eine tolle Leistung zeigen. Ansonsten ist das Spiel vom Spielerischen her, es hat ein paar Eigenheiten auf jeden Fall, weil wir sind auch noch die 3D-Passagen-Plattforming-Ära ist noch recht jung. Das heißt, wir haben es tatsächlich auch noch mit einem Stück weit mit festen Kameraperspektiven zu tun, die man jetzt vielleicht von Resident Evil und so weiter auch noch kennt. Das ist, glaube ich, für dich auch ein bisschen ungewöhnlich. Ich weiß nicht, wie häufig du da schon Spiele in dem Genre dann gespielt hast mit halbwegs festen Kameraperspektiven. Also man kann die Kamera so ein bisschen in einem Achterwinkel schon bewegen, aber das Spiel sagt dir eigentlich relativ fest, hier, das ist die Perspektive und diesen Sprung wirst du in dieser Perspektive machen, da hast du keine freie Wahl. Das ist ein bisschen ungewöhnlich, daran muss man sich erstmal so ein bisschen gewöhnen. Aber ich finde dann, man kommt dann relativ schnell rein. Das Speichern ist eigentlich feste Speicherpunkte mehr oder weniger, die aber sehr schön in der Spielwelt auch erklärt sind, dadurch, dass es eine rückerzählte Geschichte ist. Deswegen an sich von der Gameplay-Perspektive habe ich da gar nicht so den großen Tipp, außer nutz auf jeden Fall die Rückspulfunktion auf jeden Fall. Du musst dich da nicht irgendwie sagen, ich muss mir die Ressourcen irgendwie aufsparen. Nutz das auf jeden Fall, weil du kriegst eigentlich immer wieder auch den Sand der Zeit zurück in verschiedenen Punkten, als auch du kannst den auch von Gegnern selber zurückbekommen. Aber das ist, glaube ich, auch was dir das Spiel selbst erklärt, weil du kannst den Monstern kannst du den Sand der Zeit entziehen. Das ist auch so eine Attacke, aber ich glaube, die bekommst du auch am Anfang relativ schnell erklärt. Ansonsten lohnt es sich auf jeden Fall auch, das Spiel zu erkunden. Es gibt solche Gesundheitsbrunnen, nenne ich sie mal, wo man die Gesundheit auch steigern kann, wo man dann am Ende mehr Gesundheit bekommt, die auf jeden Fall alle mitnehmen. Die sind immer so in den Leveln versteckt. Also die auf jeden Fall sich ganz gut anschauen. Wenn du irgendwo so ein kleines Loch in der Wand siehst, dann geht er auf jeden Fall durch. Dahinter versteckt sich meistens dann so ein Gesundheitsbrunnen. Den sollte man auf jeden Fall mitnehmen. Es ist noch nicht ganz so wichtig wie tatsächlich im zweiten Teil. Da hat es auch sogar Story-Relevanz, ob du diese Brunnen findest. Im ersten Teil noch nicht. Ansonsten ist es an sich ein tolles weiß ich nicht, 5- bis 8-stündiges Abenteuer, wo man an sich, wo das Spiel schon relativ diese Reibungspunkte, die die früheren 3D-Spiele gut abgeschliffen hat, hat aus heutiger Perspektive natürlich noch ein bisschen ungewohnt an gewissen Perspektiven, aber ich glaube, es steuert sich trotzdem noch relativ modern, sobald man so ein bisschen diese festen Kameraperspektiven mit denen klarkommt.
Also vielen Dank dafür. Ich habe mir das hier notiert. Ich bin da ganz begierig darauf, diese Tipps und Hinweise zu verinnerlichen und umzusetzen und möchte trotzdem noch einmal ganz kurz würdigen Frau Sturzbecher. Sturzbecher, ich habe eben überflogen Ihr Portfolio, Martin, und ich glaube, ich habe einen neuen persönlichen Superstar. Denn ja, diese Frau spielte nicht nur bei Prince of Persia wesentliche Rollen, sondern in Rise, Son of Rome war sie zu hören. For Honor,
aha, siehst du,
Assassin's Creed Valhalla und Two Point Campus und Hospital. Also ich bin
begeistert. Ich glaube, sie ist sogar, dann ist sie, weil da diese Two Point, die haben ja diese Sprecher, also diese Durchsagen, das ist ja, sie dann wahrscheinlich. Ja, also eine
großartig,
tolle Sprecherin,
also,
ja.
Irgendwann möchte ich sie auch mal einladen und einfach nur darüber sprechen. Toll, großartig. Also Mensch, ich fühle mich gewappnet, ich fühle mich vor allem auch vorfreudig. Ich bin sehr gespannt, was da auf mich zukommt und jetzt meine persönliche Reise durch dieses Franchise Prince of Persia fortzusetzen und auf den neuesten Stand zu bringen, zumindest nach und nach. Toll, Martin, dass du mit dabei bist. Ich werde mich zurückziehen, ich werde alles geben, schauen, dass ich zum Ende komme. Vorher melde ich mich nicht. Und dann reden wir über alles, was mir auf dem Weg dorthin passiert ist. Ich freue mich sehr, Martin.
Ich freue mich auch schon sehr.
Toll. Leute da draußen, drückt mir die Daumen. Und wenn was schief läuft, dann den Sand der Zeit, bla bla bla.
Wir können zurückspulen.
Wir hören uns. Tschüss.
Ciao.